In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Heute bei mir zu Gast ist ein Mann, der das weltweite Kino ganz besonders beeinflusst und geformt hat. Einer seiner Spitznamen, Master of Disaster, schafft es noch nicht einmal annähernd, sein Schaffen zu beschreiben. Er ist nicht nur Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, sondern er gehört zur Top-Riege der Filmemacher Hollywoods. Seine Filme sind aus der Kinolandschaft nicht mehr wegzudenken. Stars wie Mel Gibson, Will Smith, Jake Gyllenhaal, Matthew Broderick, Channing Tatum, Jamie Foxx oder Woody Harrelson tanzen nach seiner Pfeife. Seine Filme haben bisher mehr als 4 Milliarden Dollar weltweit an der Box Office gemacht. Er kleckert nicht, er klotzt und bleibt dabei unfassbar freundlich, nahbar, empathisch und verspielt wie ein kleiner Junge. Bald kommt sein neuer Film Moonfall in die Kinos mit Oscar-Preisträgerin Halle Berry in der Hauptrolle. Und wir hoffen natürlich, dass wir ihn auf der großen Leinwand sehen können. Eigentlich hat er für sich selbst ganz andere Lebenspläne. Wir sind alle sehr dankbar, dass er sein wirkliches Talent früh erkannt hat und in innovativer schwäbischer Manier seine Vision auf die große Leinwand bringt. Ich bin ein Riesenfan von ihm und seinen Filmen und es ist mir eine große Ehre und Freude, ihn heute zu begrüßen. The one and only Roland Emmerich. Moin Roland.
Wie geht's?
Es freut mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja. Roland, die erste Frage direkt gleich vorneweg. Welches ist der Film deines Lebens oder einer deiner Lieblingsfilme?
Anonymous.
Also dein eigener Film?
Oh ja, nein. Andere Filme? Oh
ja. Da habe ich einen Film,
den habe ich mir, das war 1977 in Paris, habe ich den gesehen. Habe ich besucht und in der englischen Fassung Close Encounters of the Third Kind.
Oh,
der hat mich völlig weggeblasen, der Film. Ich war schon auf der Filmhochschule, also ich habe schon so ein bisschen so Blut geleckt, aber nachdem ich den Film gesehen habe, war es passiert.
Also das Schöne ist,
an dem Film, wenn man sich alles von meinen Filmen anguckt, ist so das bisschen so das Urprinzip, was Ungewöhnliches passiert und ganz normale Menschen erleben es.
Aber was hat dich bei dem Film so umgehauen? Also warst du, weil du ja gerade gesagt hast, du warst schon an der Filmhochschule, war das ein Thema, das du so noch nie vorher umgesetzt gesehen hast? Ich meine, Spielberg, Dreyfuss.
Ich habe damals auch schon irgendwie mich beschäftigt mit, es war ja nicht der erste Science-Fiction-Film.
Nee.
Aber das war einer der, und es gab viele andere, wo irgendwelche Außerirdischen erscheinen, aber das war irgendwie halt vom Stil, vom Ganzen, wie der Film erzählt wurde, mit den relativ vielen Figuren, die dann alle plötzlich zusammenkommen an einem Punkt. Und es war halt auch Steven Spielberg, einer der absoluten Meister des Kinos. Und das kam halt alles zusammen in diesem Film. Und die Visual Effects waren für damalige Verhältnisse irre gut. Ja, war auch nicht so das Normale, was man so sieht. Und das kam halt alles zusammen und ist auch immer noch heute noch mein absoluter Lieblingsfilm.
Ist das ein Film, der auch so ein bisschen dann deinen Werdegang bestärkt oder, sag ich mal, auch vorgeschrieben
hat? Ja, absolut. Ich habe das ja gerade gesagt. Wenn man sich meine Filme anguckt, den Einfluss von Close Encounters kann man bei allen Filmen sehen. Ja, also das hat gar nicht mal so was zu tun mit, was das Subject ist. Aber das sind immer relativ viele Figuren, meistens relativ normale Figuren. Also ganz in Close Encounters war es ein Elektriker und auf der anderen Seite war es Truffaut, der als Franzose da irgendwie rumgerannt ist und irgendwie mit dem amerikanischen Government zusammengearbeitet hat. Was immer es ist, es hat so dieses Gefühl von normalem Leben, aber eine außergewöhnliche Geschichte.
Oder du bist jetzt ja schon lange in Hollywood. Hast du ja bestimmt Steven Spielberg auch mal getroffen. Hast du ihm das auch gesagt?
Ja. Ja,
ja? Habe ich immer. Und was hat er zu deinen?
Hat sich das sehr gefreut. Ich hatte mal ein Meeting mit ihm, wo wir halt so all diese Projekte, die sie so bei DreamWorks hatten, so vorgestellt hat. Und ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil ich wusste, dass die Gladiator haben.
Ah.
Und ganz am Ende kam halt Gladiator nicht vor. Da habe ich gesagt, was ist mit eurem römischen Projekt? Und dann hat er gesagt, das habe ich gerade, die letzte Woche haben wir da gerade einen Ridley Scott dafür gewonnen.
Ach, den hättest du den gerne gemacht? Ja. Also da war das dein Interesse, dass du da hingegangen bist? Ja. Ah, okay. Und wenn du dir jetzt Ridley Scotts Version anguckst, hätte die sich komplett von...
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Und wenn du, also das ist so ein Film, bei dem du sagst, den hätte ich gerne gemacht, aber Ridley Scott hat es trotzdem gut umgesetzt.
Ja, ist super. Ich meine, der ist einer der besten Regisseure der Welt.
Ja, du ja auch.
Und das Witzige daran, der erste Film, den ich hier hätte machen sollen,
ja.
Ridley Scott war auf dem Film und hat den Film verlassen für Thelma und Louise.
Ah.
Und der Mario damals, der kannte meinen Weltvertriebsverkäufer, Robbie Little, und die waren befreundet und hat ihm das erzählt, das habe ich jetzt gerade Ridley Scott verloren auf einem Projekt. Und da hat er gesagt, I know a young director in Germany who is nearly as good or as good. Und so kam es, dass mich damals der Mario Casar nach Amerika eingeladen hat, damals dann Sylvester Stallone vorgestellt hat, und plötzlich war ich auf einem Film, der hätte, ich glaube, damals 70 oder 80 Millionen Dollar kosten sollen. Das war völlig verrückt. Und dann nach neun Monaten bin ich dann wieder ausgestiegen.
Okay, aber dieser Film wurde nie gemacht,
von dem
du gerade sprichst.
Nee.
Okay, der schwirrt, ist das einer von diesen Superscripts, die immer noch in Hollywood liegen, an die sich keiner rantraut, oder war der einfach am Ende
tot? Nee, das war so. Ich habe mich nicht mit dem Produzenten verstanden, Joe Silver. Und irgendwann mal ist mir klar geworden, dass mit dem ich nur als so mehr oder weniger als so glorifizierten Kameramann beschäftigen wollten, mit dem Geschmack, der halt so weiß, wie man sowas macht. Und dann habe ich einen Drehort besucht, wo ein Joe Silver Film gedreht wurde, und da gab es drei Regisseure. Da gab es den Bruce Willis, Regisseur und halt Joe Silver. Und das waren also drei. Da wurde alles dreimal gedreht. Und das hat mir dann voll absolut, ich habe mir dann so gesagt, ich muss da raus. Und da habe ich damals meinen Vater angerufen, der war noch am Leben, und gesagt, Papa, was würdest denn du machen? Und hat er mir ganz einfache Lebensregel auf den Weg gegeben. Manchmal sagt man halt zu schnell Ja zu etwas, was man dann bereut, aber man muss dann halt auch den Mut zu haben, Nein zu sagen. Und das habe ich dann irgendwie gesagt. Und ich habe gesagt, okay.
Und den hattest du?
Bin ich zum Mario gegangen und gesagt, ich will aussteigen. Und dann hat er gesagt, dass mir it's fine with me, but you have to tell this Joel yourself. Der hat mich dann so eine halbe Stunde lang angeschrien, und dann habe ich immer gesagt, nope. Und dann bin ich rausgegangen, und das war's dann.
Oh, ey, aber dass du dem Druck standgehalten hast, finde ich ja großartig.
Das war mein erstes Jahr in Hollywood. Das war so richtig Hollywood Education 1x1. Und dann hat der Mario ein anderes Projekt, wo er den Andrew Davis hat entlassen müssen, weil der konnte den Film nicht für 17 oder 18 Millionen waren da, und dem sein Budget war 35, ja? Und der Mario hat gesagt, ich habe keine 35, ich habe den gekauft für 20 Millionen. Wo soll ich denn die 15 Millionen hernehmen? Und dann ist er ausgestiegen oder gefeuert worden, und dann hat der Mario mich angerufen und gesagt, Roland, willst du den machen? Und dann habe ich das Drehbuch mir damals habe ich das Drehbuch gelesen, und habe gesagt, ja, wenn ich das ganze Drehbuch neu schreiben kann. Habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich damals den Dean
Fallon. Und dann hast du es neu geschrieben.
Den Devlin habe ich mich hingesetzt und habe ein neues Drehbuch geschrieben. 3 Wochen.
Und welcher Film war das dann am Ende?
Das war dann Universal Soldier.
Ach, das war Universal Soldier dann. Ja. Sozusagen dein Durchbruch. Aber ich würde gerne noch einmal auf eine Geschichte zurückgehen, die du eben so am Rande erzählt hast. Sylvester Stallone war ein Riesenfan von Moon 44, deinem Abschlussfilm, an der Filmhochschule. Also wie hat der den denn gesehen? Nee,
Der hat sich natürlich dann meinen letzten Film angeguckt. Das ist immer hier okay. So, wenn du als Regisseur so jemand wie ein Stallone Regie führen willst, dann klar hat der Mario dann dem Moon 44 angeguckt. Der hat sich auch Moon 44 angeguckt, bevor er mich angerufen hat. Das ist immer so, dass du dein letztes, was du gemacht hast, ist so die Eintrittskarte mehr oder weniger. So, und dann haben die beiden das an sich angeguckt und haben dann entschieden, ja, das ist ein guter Regisseur, der macht jetzt diesen Film. Und die haben das über den Kopf des Produzenten entschieden.
Ah, okay.
Deswegen war Joel Silver natürlich voll gegen mich.
Ja, das, ja, wenn da dann auf einmal die Egos aufeinandertreffen, ist es natürlich schade.
Da wäre ich aber auch dagegen gewesen. Aber I kind of said to him, what should I have done? I mean, should I have said, no, I don't want to do it. Or first, like, ask you for permission. Das war dann halt einfach so. Der Joel Silver der war irgendwo in Kanada, hat dort gedreht, an dem zweiten Teil von Die Hard 2. Mhm. Und der war halt auch gar nicht in der Stadt. Und dann bin ich dann mit der Kathy Summers, war Head of Development, bin ich dann nach Kanada geflogen. Das war 3-mal mussten wir umsteigen, bis wir dann an
so einem... Also nur um ihm abzusagen?
Nein, um mich trifft.
Ach so, okay.
Das ist so, crazy. Weißt du, der hat gesagt, I don't even met him. Dann hat Mario gesagt, okay, Kathy, get him to Canada.
Und dann seid ihr schon nach Kanada geflogen.
Ja, das sind wir nach Kanada. Ja.
Sag mal, aber Moon 44, ne, dein Abschlussfilm.
Nee, das war nicht mein Abschlussfilm. Mein Abschlussfilm, das Arche-Noah-Prinzip.
Das ist einer meiner Abschlussfilme.
Moon 44 war der vierte deutsche Film, den ich gemacht habe.
Das Arche-Noah-Prinzip war auch so sensationell. Es gab mal so eine Geschichte, dass ich, vielleicht ist das auch so eine Legende, die dann rumschwirrt, dass du für deine Ideen an der Filmhochschule, am Ende haben sie immer so alle gesagt, ja, der macht so Science-Fiction-Filme und so, dass du so ein bisschen belächelt wurdest. Oder stimmt das? Ja, also.
Ja, sicher, klar. Das waren damals alles Regisseure, die wollten der nächste Wim Wenders oder Fassbinder werden.
Und du wolltest der nächste Spielberg werden oder Lucas?
Ja, also halt einfach, ich habe mir einfach völlig andere Idole gehabt. Coppola, Lucas, Spielberg, Carpenter, war ein super Carpenter-Fan. John Carpenter, I mean. Ich hatte halt eine völlig andere Richtung eingeschlagen und wir waren da so eine ganz kleine Truppe, mit 2, 3 Studenten, die was völlig anderes machen wollten. Und wir haben dann, eine war die Gabi Walter, die hat dann den Arche-Noah-Prinzip Film produziert. Dann war der Ossi von Richthofen, der war mein Regieassistent. Und der Egon Verdin war mein Kameramann. Das war so die Truppe.
Und ihr habt das durchgeboxt?
Wir haben das so es war hart damals, aber wir haben das so irgendwie hingekriegt dann.
Also was sich ja so ein bisschen rauskristallisiert ist, und das finde ich echt toll an dir, Roland, dass du ja immer, dass du auch im Joe Silver abgesagt hast, weil du gesagt hast, das funktioniert so nicht, dass du damals auch an der Filmhochschule so klar eine Vision hattest dessen, was du machen wolltest. Aber ich würde gerne mal wissen, wann wusstest du denn eigentlich, dass dein Ding das Filme machen ist, weil du solltest ja eigentlich in die Familienfirma mit rein, ne?
Ja, ich meine, das war bei uns, meine 2 Brüder sind ja dann auch in die Firma gegangen, aber und da sind ja immer noch aber das ist war damals halt auch so, ich wusste einfach ganz klipp und klar, meine Hunde, dass ich nicht in die Familienfirma wollte. Und dann hat mein Vater mir gesagt, ja, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir vielleicht so Architektur vorstellen, ich könnte mir so bildende Kunst vorstellen. Und dann habe ich mich endlos lange in Europa rumgetrieben. Ja. Ich war bis vor ein, zwei Jahre lang nur gereist. Ja. Und dann musste ich halt irgendwann mal was machen. Und dann meine Eltern hatten eine Bekannte, die war Redakteurin im Süddeutschen Rundfunk. Und die hat dann, durch die haben sie dann irgendwie organisiert, dass ich eine Internship machen konnte. Also, ja, und dann bin ich da hingegangen und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber da war eine Frau, für die ich meistens gearbeitet, die hieß Marianne Schellenberg. Und die hat gesagt, also du musst auf die Filmhochschule. Und ich so, was ist denn Filmhochschule? Was ist denn das? Und sie sagt, ja, das gibt's in München und in Berlin. Da gab's nur zwei damals. Aber ich würde auf die Münchner gehen, weil die sind irgendwie, glaube ich, besser. Und da habe ich mich dann beworben. Und das war gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Regisseur werden. Ich habe mir dann gedacht, Gott, da kann man dann alles bauen, was man so will. Und da muss man keine, die ganze Physik, Mathematik, alles braucht man nicht. Ich habe mir das so ganz naiv vorgestellt. Und als ich dann zum ersten Mal, ich bin dann angenommen worden, ich habe dann auch gar nicht gewusst, dass da 1200 Leute im Jahr sich bewerben und die nehmen nur 12.
Ja, aber Wahnsinn.
Da wären 12. Und 1200, ja. Mhm. Ich habe das aber nicht gewusst. Und dann waren wir dann so 12 gesessen und da hat damals der Jedele, das war der Chef von der Bavaria, hat immer so eingeladen und dann gab es da so einen Guy, der hieß Lutz Hengst, das war so der Herstellungsleiter der Bavaria, und der hat dann so gefragt, so, wer will hier Regisseur werden? Da haben 11 Leute ihre Hand gestreckt und ich wollte ja nicht Regisseur werden. Dann hat er so gesagt, so, was willst denn du werden? Dann habe ich gesagt, Production Designer. Und so, dann haben sich so 11 Leute zu mir rumgedreht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann meistens in der Filmhochschule Production Design für andere Leute gemacht.
Aber vielleicht war das ja auch der Vorteil, ne?
Ja, aber das war auch so dann, deswegen habe ich dann aber auch in meinem ersten Film, den ich gemacht habe, der hieß Franzmann, das war schwarz-weiß, Breitwand, einen Film gemacht, der spielte 1936 und der war über zwei Freunde, wo einer Franzose ist und ein anderes Deutsche und der Franzose musste das Land verlassen, aus politischen Gründen. Und dann deswegen habe ich auch damals das Arche Noah-Prinzip erfunden, weil ich wollte halt immer mal in Science Fiction drehen. Und dann so kam das eigentlich, ja. Und es war dann wirklich so, dass ich nachdem ich Arche Noah-Prinzip gemacht hatte und dann irgendwann mal in Berlin saß, vor like 200 Journalisten, der ist ja dann eingeladen worden in den Wettbewerb von der Berlinale. Du musst dich mal vorstellen. Und ich habe meine drei Mitstreiter mitgebracht und das erste Frage war dann so, wie alt seid ihr eigentlich? Dann habe ich gesagt, alt genug.
Ja, richtig. Es hatte auch nichts mit dem Alter zu tun. Ne?
Wir waren damals so, da ist mir irgendwie dann klar geworden, Gott, du bist ein Regisseur.
Das ist ja immer ganz spannend. Du hast beschrieben, dass du erstmal rumgereist bist und nicht so richtig. Was hat denn dein Vater dazu gesagt? Also fand der das cool?
Mein Vater hat es gar nicht so gefallen. Mein Vater hat es auch nicht gefallen, dass ich auf die Filmhochschule gegangen bin. Er hat erst dann mich unterstützt, als er plötzlich gemerkt hat, in gewissem Sinne hat er sich meinen ersten Studentenfilm angeguckt. Den habe ich damals mit dem Oswald von Richthofen gemacht. Und dem hat er gut gefallen. Und dann hat er gesagt, oh. Und dann beim Arche Noah-Prinzip hat er mich voll unterstützt, weil das hat ihm dann so Sinn gemacht. Ja? Und ich auch Sinn gemacht, dass ich die Hälfte des Filmes gehört dem Studenten.
Ah, okay.
Ja. Weißt du, das ist klar. Und die andere Hälfte gehört der Filmhochschule. Und das war halt so, und die Filmhochschule hatten einen Deal gemacht mit der Solaris. Sie haben dann so nur irgendwie 5% genommen und die Solaris hat 45% gehört von dem Film. Und das hat von meinem Vater Sinn gemacht, dass man da so einen Film macht und dann, wenn der Film fertig ist, gehen alle nach Hause, aber der Film kann Geld machen über die Jahre.
Das ist
von meinem Vater absolut.
Und dann ist der Film auch noch.
Ist das das schwäbische Gemüt gewesen?
Ja, aber das ist auch, ist ihm klar geworden, dass, obwohl der Film in Deutsch war, aber relativ gut gemacht war, ist der in 20 Länder verkauft worden.
Ja.
Der ist nach Amerika verkauft worden.
Aber es ist ja ein super Film.
Und das hat ihn beeindruckt. Und da war es dann klar für ihn, okay, mal einer meiner Söhne ist Regisseur. Und dann natürlich, als ich dann nach Amerika ging, ja, das hat meiner Mutter und ihm auch nicht so gefallen, weil ich habe dann meine Schwester mitgenommen. Ja, wir hatten ja eine Firma zusammen. Und dann hat er so Universal Soldier, okay. Und dann mit Stargate war er mein erster großer Hit, weil der hatte in Deutschland, glaube ich, 3 Millionen Zuschauer gehabt. Das war ja unheard of, dass man so als Deutscher so einen Hollywood-Film machen kann. Und der hat dann 3 Millionen. Und dann danach kam gleich Independence Day. Der hat dann irgendwie 9 Millionen Zuschauer.
Ja, aber das ist ja so total interessant. Ne? Stargate, machst du davon? Also du planst ja, glaube ich, eine Neufassung von Stargate. Ist das ein Sequel, Prequel?
Ja, ich hab da eine Zeit lang mit gespielt, aber mir werden zu viele Sequels und Reboots gemacht, dieser Tage. Das ist so, ich habe mich da wieder ein bisschen davon entfernt, weil ich habe mich auch so, mir ist es auch klar geworden, dass mit MGM ist irre schwierig zu arbeiten, weil denen gehört nicht die vollen Rechte.
Okay.
Die haben nur die Fernsehrechte.
Ah. Das heißt, da ist dann noch ein bisschen more complicated.
Ja, es ist einfach, der Deal werde wirklich kompliziert. Und es ist dadurch gekommen, dass Carolco den Film mehr oder weniger produziert hat, zusammen mit Canal Plus. Und dann irgendwann mal haben sie die, um einfach das Geld, damals ist sowohl Carolco als auch Canal Plus, die sind so mehr oder weniger in Insolvenz geschlittert und haben dann Bankrott erklären müssen. Und dann haben die halt alles, was sie so hatten, verkauft.
Also unterschiedliche Rechte.
Und einer des Dinge, was sie verkauft haben, war die Fernsehrechte für Stargate.
Roland, bevor wir jetzt...
Aber die Film- und Videorechte gehörten anderen.
Achso, und das macht es kompliziert. Bevor wir jetzt gleich nochmal über dein neuestes Projekt Moonfall sprechen, vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage. Du bist jetzt ja auch, und das hat sich ja in den letzten Jahren verändert, vor allen Dingen durch die Streaming-Dienste, auch in die Serien eingestiegen. Gibt es da eine Serie, die du auch ganz besonders schätzt, die du selber gerne privat geguckt hast?
Was? Sag das nochmal.
Eine Serie, die du gerne guckst?
Oh, ich guck mir so wie alle Leute. I binge-watch so ganz bestimmte Serien. Ich glaube, die erste Serie, die ich so richtig mir reingezogen habe, war vielleicht House of Cards. Mhm. Die erste Netflix-Serie. Und in der Zwischenzeit, ich habe mir die letzte, die ich mir angeguckt habe, Queen's Gambit, war klasse.
Ja, super. Mit Anya Taylor-Johnson.
Ja, also ich gucke mir fast alles an. Ne? Ich gehe nicht viel weg. Speziell in dem letzten Jahr ist mir ja nicht so viel ausgegangen.
Das stimmt. Da gibt's ja eine klassische Frage. Aber du bist ja ein Kinomacher und ein Serienmacher. Mhm. Bist du denn eher selber privat Typ Kino oder Typ Couch?
Ich bin Typ beides. Ich gehe immer noch gerne ins Kino und ich hoffe, dass das Kino wieder zurückkommt. Da gibt es die ersten Anzeichen, dass es wieder zurückkommt. Weil,
in L.A. ist es ja alles...
Aber das wird schon ganz schön interessant werden. Werden Leute zurück ins Kino gehen?
Ich glaube ja schon.
Und in welchen Nummern und in welche Filme?
Ja, ich glaube, dass, also es ist jetzt ja hier auch das große Arclight am Hollywood zugemacht worden. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie viele Kinos überleben, aber ich glaube schon, dass die, dass das Lechzen nach diesem gemeinschaftlichen Gucken weiterhin da bleibt.
Wenn man so mit Leuten redet, sagt, was vermisst ihr am meisten? Meistens ist Kino.
Ja, also ich vermisse das auch.
Nicht abends essen gehen oder ja. Kino.
So, das also hoffen wir mal. Aber kommen wir nochmal zurück. Also wie gesagt, Stargate, Universal Soldier und dann Independence Day. Und ich war zu dem Zeitpunkt mit einem meiner Brüder in Washington D.C. Und da sind wir mit unseren Freunden ins Kino gegangen. In Independence Day. Und ich weiß noch, dass mein Bruder und ich rauskamen und nicht so richtig wussten, was wir gesehen haben, während unsere Freunde total geflasht waren. Und dann haben sie uns das erzählt und dann sind mein Bruder und ich direkt wieder ins Kino gegangen. Ne? Also wir haben Independence Day zweimal hintereinander angeguckt und sind danach total durchgedreht, weil die Geschichte mit Area 51, ich meine, Will Smith, das ist so unfassbar gut. Und das ist ja auch der Durchbruch von Will Smith gewesen. Wie bist du, also wie ist dieses Thema in deinen Kopf gekommen und vor allen Dingen die Umsetzung, weil bis dato hatte das ja keiner in die, ich meine, du hast das Weiße Haus in die Luft gesprengt, ne? Du hast This is what I call a close encounter, einer der größten Filmzitate aller Zeiten, wenn Will ihn da rauszerrt, den einen Alien aus der fliegenden Untertasse. Es ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, immer noch. Ja. Wie bist du darauf gekommen und hattest du auch Will die ganze Zeit im Kopf?
Ja, wir haben zu denen, ich habe ja damals immer zusammen geschrieben und es war schon so, dass wir immer uns ganz bestimmte Schauspieler vorstellen für die Rollen. Wir wussten also immer, ich war immer schon ein großer Jeff Goldblum-Fan, Dean auch. Und dann hatte ich diesen Film Six Degrees of Separation gesehen mit Will und habe den in einem Dean vorgeschlagen und Dean hat so gesagt, wow, das ist aber geil. Und dann hat nur damals witzigerweise für den Präsidenten hatten wir Kevin Spacey uns ausgesucht.
Ach echt?
Und irgendwann mal.
Okay.
Ja, und irgendwann mal kam es dazu, dass weil Dean und Kevin Spacey waren Roommates in New York. Er war auf Juilliard und Dean war der Driver of Al Pacino.
Okay, auch gut.
Ja. Ja. So, irgendwann mal ist es halt dazu gekommen, dass Fox den Film gekauft hat, aber völlig andere Ideen hatte über Besetzung. Und das einzige Mal, wo ich richtig so auch so mich hingestellt habe, ist, wenn entweder kriege ich meine Besetzung oder wir gehen zu Universal, weil die haben jede Woche angerufen. Weil das kommt ja dann immer irgendwie, das weiß ja dann jeder alles, da gibt es ja keine Geheimnisse. Und da ging es dazu, dass das irgendwie damals der Peter Chernin hat das Studio geleitet und der hat dann mich angerufen von irgendeinem Chats, wo nach Europa geflogen ist und gesagt, okay, I give you two of the three.
Two of the three. Und dann war
und dann haben wir
Kevin
uns,
raus sozusagen.
Für Will und Jeff entschieden, weil die waren, das war klar. Und dann mussten wir einen neuen Präsidenten finden und das war dann Bill Pullman.
Bill Pullman.
Who was much better than Kevin for that part, because... Yeah. With Kevin, you never knew, is he a good guy, is he a bad guy. Das ist auch seine Stärke, wenn man seine Karriere anguckt, ist das auch seine Stärke. Und für Bill, he has a little more wholesome feeling. Bill, und so.
Auch ein toller, ja. Was ich auch noch toll finde, ist...
Und dann ist das da dazu gekommen. Und das Interessante an dem ganzen Ding war, nach 3 Wochen, ja, ich habe alles wir haben fast alles in Utah gedreht, in South Flats da. Nach 3 Wochen wollte Fox, die den Will Smith absolut nicht wollten, haben ihm einen 3-Picture-Film angeboten. Die haben die Dailies gesehen und gesagt, oh my God, he's great.
Guck mal.
It's always like so funny, you know, when you like think about it.
But hey. Ja, aber am Ende ist es ja, glaube ich, immer genau das, was du ja auch sozusagen durch deine Karriere durchziehst, dass du an das glaubst, was du machst, ne? Mit aller Vehemenz und aller Durchsetzungskraft.
Ja, muss man auch. Wenn man nicht an das glaubt oder mit Leidenschaft dabei ist, dann kannst du das eh vergessen.
Aber ich habe es ja vorhin auch gesagt. Ich meine, Mel Gibson, Jake Gyllenhaal, Woody Harrelson. Bekommst du immer die Leute, die du auch haben willst für die Filme?
No.
Nein? Okay.
No.
Also es gab mal andere Casting-Entscheidungen. Aber da können wir, müssen, okay.
Ja, das ist also bei Casting ist es immer so, dass man irgendwie durch eine Liste geht zum Beispiel im letzten Film war das auch so wieder. Wir haben gedacht, erst wollten wir eigentlich unseren Male Lead African American machen. Und dann haben wir plötzlich gehört, so durch The Grapevine, dass Halle Berry einen neuen Film sucht. Und dann haben wir gesagt, okay, Halle Berry sie mit Patrick Wilson, den ich so ein bisschen kannte, und dann haben wir die zusammengebracht. Und dann hatten wir irgendwann mal Josh Gad für eine Rolle, und da konnte Josh Gad plötzlich nicht, weil der hatte irgendwie bei so einer Serie unterschrieben, eine HBO-Serie, die hasst, aber die haben dann plötzlich gesagt, oh, we pull our show earlier, und dann konnte der nicht. Und dann habe ich glücklicherweise John Bradley besetzt von Game of Thrones. Und es war die beste Besetzung, die ich je hatte. Die drei haben so toll zusammengearbeitet. Es war ein Vergnügen, weil der Hälfte...
Ja, aber erzähl mal, das ist ja Moonfall, ne?
Ja, das ist Moonfall. Der Hälfte der Film, oder man würde sagen 60% der Film, ist die drei zusammen. In so einem ganz kleinen, erst in einem Cockpit von einem Shuttle und dann in so einem Chinese Moonlander. Und das hat total funktioniert, weil die haben so toll zusammengearbeitet. Und so toll gepasst zusammen.
Aber erzähl mal ganz kurz, also Moonfall ist jetzt der nächste Film. Du arbeitest jetzt gerade, also bist in der Post. Worum geht's? Kannst du uns da schon ein bisschen was zu erzählen?
Also ich will da nicht zu viel verraten, aber es ist mehr oder weniger plötzlich aus unerklärlichen Gründen fängt der Moon an, auf die Erde runterzustürzen. Aber in ekliptiker Orbits und es wird immer klarer, dass wir da hoch müssen, um das zu fixen. Und das ist die Story. Und während das alles passiert, die zwei, die Halle Berry Character und der Patrick Wilson Character, die haben zwei Kids und die müssen natürlich zurückbleiben und die mehr oder weniger kämpfen, dass ihre Familien überleben.
Okay. Also das ist ein typischer Emmerich-Film. Ich freue mich da schon drauf, also vom Klang her.
Ja, und das ist so, der Mond ist halt der Mond ist halt nicht, was wir denken, dass es ist.
Ah, okay. Gut. Den hast du jetzt, hast du den schon unter diesen neuen Covid-Bedingungen drehen müssen?
Ja, wir haben mehr oder weniger einen 140 Millionen Dollar Film unter Covid-Bedingungen, einen Independent-Film unter Covid-Bedingungen durchgezogen.
Wie war das für dich als Filmemacher?
Nicht einfach.
Also das ist, weil du ja gerade gesagt hast...
Das war wirklich nicht einfach. Das war nicht einfach deswegen, weil... Kann da irgend so ein Covid-Officer auf dem Set kann dir sagen, nee, das kannst du so nicht machen, weil die Leute sind are too close.
Okay.
Und dann gehst du für längere Brennweiten und dann und wir haben das dann eigentlich geschafft, oder ich habe das geschafft mit viel ich habe eine sehr gute Regieassistentin, die Bethan, Und die hat es dann so hingekriegt mit den Ganzen. Die hat es dann, die sind dann immer mehr verschwunden und plötzlich waren die nicht mehr da. Und wir haben dann relativ frei drehen können. Wir hatten einmal 6, 7 Leute in einem kleinen SUV und keiner hat was gesagt. Aber du hast halt dreimal in der Woche bist du getestet worden, die ganze Crew. Und jeder hat diesen Face-Schutz gehabt und eine Maske.
Okay.
Ich war der Einzige, der keinen Face-Schutz drin ist, weil ich konnte dann nicht sehen damit. Das war einfach so, ich habe das denen erklärt, ne? Und dann war ich der Einzige, aber ich habe das immer abgenommen, wenn ich vor dem Monitor saß. Aber mein Monitor war umgeben von Plastik.
Okay, dass du sozusagen geschützt warst oder andere geschützt hast, ja.
Wenn du gegessen hast, du dein eigenes Plastik-Cupboard gehabt.
Okay.
Und wenn du mit jemandem gegessen hast, war da Plastik in dazwischen.
Okay. Ist einfach absurd. Wo habt ihr gedreht?
Absurd. Und es hat in Montreal, das ist mein 5. Film in Montreal. Und ich habe, und ich musste den Film, weil wir haben plötzlich, wenn du einen Independent-Film machst, hast du mehr oder weniger ein Budget. Und du kannst nie über dieses Budget rausgehen, weil da gibt's keinen, der irgendwie dir mehr Geld gibt. Right? Und irgendwann mal ist es uns klar geworden, wir haben 6 Millionen in Covid-Kosten.
Wahnsinn.
6 Millionen. Ja, und wir haben das aus dem Film raus, und habe ich gesagt, na, wow, ich kann den Film vielleicht, ich hatte eigentlich 68 Tage, ich habe gesagt, was geben wir so am Tag aus? Und dann hat mein Line-Producer, auch ein Deutscher, Carsten Lawrence, hat gesagt, ja, es ist 350, kannst du so ungefähr sehen, aber eigentlich ist es 400. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, 8 Tage rausgeschmissen. So, ich musste den Film in 60 Drehtagen abdrehen.
Okay, aber die Post dauert jetzt, also was ist anvisiert? Also den willst du auch ins Kino bringen, logischerweise?
Das ist wegen den Visual Effects. Ja. Wir haben 1700 Visual Effects.
Oh. Okay, also wenn man den Mond in einer Ellipse...
Und das ist, der Film ist geschnitten und alles, jetzt alles mehr oder weniger okay und everybody likes it und jetzt ist nur noch Visual Effect.
Wie ist das denn für dich, wenn du im Schnitt bist? Gibt es einen Punkt, wo der Film für dich auch fertig geschnitten ist? Oder musst du ihn irgendwann abgeben, weil du sonst kontinuierlich weiter dran arbeitest und schneidest?
Meistens ist es immer so. Ich meine, ich bin dadurch, dass ich jetzt das seit 40 Jahren mache, relativ mir sicher, das ist mein Schnitt. Und dann teste ich dann irgendwann mal, aber das wird passieren in 2 oder 3 Monaten. Dann kriege ich so Notes, ja, von den lese ich die Karten durch und so. Und dann musste dann so dann das Studio, das ist like Lionsgate. Aber dadurch, dass sie den vollen Film haben, können die da nicht also richtig bestimmen. Ich habe auch immer noch Final Cut. Also am Ende ist es meine Entscheidung, was ich drin oder draußen haben will. Und dann habe ich halt einfach so Mitstreiter. Mein Editor, mit dem habe ich jetzt 3 oder 4 Filme geschnitten. Dann Harald, mit dem habe ich 4 oder 5 oder 6 Filme gemacht schon. Also ich habe halt so meine Leute und dann meine Schwester guckt sich's irgendwann mal an und gibt mir Notes. Aber meistens ist es so Step by Step so. Und dann ist es natürlich dann manchmal, dass ein Film funktioniert und manchmal funktioniert er nicht. Wir sind jetzt alle super excited, weil Moonfall funktioniert als Film.
Sehr schön.
Zum Beispiel das Sequel zu Wednesday hat als Schnitt nie funktioniert. Hat nie funktioniert. Es war immer irgendwas, war.
Wie, aber das hast du schon realisiert als Schnitt?
Oh ja. Das merkst du schon, wenn du erst einen Director's Cut machst, weißt du, oh, oh.
Ach so, okay.
You're like in trouble.
Und dann gibt's aber keinen Weg mehr zurück, weil du schon alles abgedreht hast und kannst dann nicht mehr viel dran machen.
Es gibt, was Marvel oder Disney viel macht, die drehen dann plötzlich 4, 5, 6 Wochen nach.
Ja.
Die können sich's leisten. Aber wenn du jetzt aber mal einen normalen Film machst und bei Fox arbeitest, der Anyway Cheap, ja, cannot do that.
Wie ist das denn,
Das machen die vielleicht bei ihren, das, übrigens machen die das bei ihren X-Men auch. Die drehen da 5, 6, 7 Wochen nach. Das, aber wenn sie halt einen normalen Film machen, wenn du 2 oder 3 Tage nachdrehen willst, da kriegst du die Hölle los.
Ja, ich meine, manchmal geht das dann ja auch noch mehr in die Hose, ne? Wenn du 4 Wochen nachdrehst und dann irgendwie neues Material,
das ist eine Vollkatastrophe. Das kann dann auch den Film gar nicht retten manchmal.
Wie ist das denn für dich? Also du bist mit so einer Leidenschaft und so einem Herzblut dabei. Du hast es eben gerade gesagt, dann hörst du dir mal in so ein Screenings an, was das Feedback ist. Wie ist das denn mit Kritik? Also liest du dir die durch oder
nee.
Gar nicht?
Da würde ich mich ja, I would like to kill myself, step in my heart. No.
Ja?
Nee, das habe ich schon ganz früh nicht mehr gemacht. Ich habe das, glaube ich, aufgehört, als ich meinen 2. oder 3. Film gemacht habe. Da habe ich mir einfach gesagt, keine Kritiken mehr gelesen. Keine guten, keine schlechten.
Ja, weil ich glaube, das ist auch nie, es ist immer subjektiv und nie objektiv. Ich glaube, das ist immer das Schlimmste, ne? Dass da keiner konstruktiv mit umgeht, sondern immer voll reinhaut. Ne?
Ja, das ist halt auch so. Ich hab da auch so ein Gefühl, dass wenn da irgendwann mal so Filme wie ich gemacht hast am Anfang, die alle so Genre machen und so, dann bist du irgendwie sofort, he's like one of these guys who, you know, is not really a good filmmaker. Und dann Leute wie, like, sagen wir mal, wie Bryan Singer, who did like The Usual Suspect, was one of his first movies, kind of, you know, great, great movie. Und dann, wenn er dann irgendwie plötzlich X-Men macht, suchen sie nach der tieferen Message. it's a game.
So. Das ist echt anstrengend.
Aber ich sage immer, solange ich noch drehen darf.
Ja, das hoffe ich. Machst du noch lang?
Solange sie mich noch drehen lassen.
Ja, dann machen wir keine Gedanken. Ich soll übrigens, bevor ich es vergesse, dich ganz herzlich von meinem 80-jährigen Vater grüßen, der einer deiner größten Fans ist.
Grüß ihn zurück.
Darf ich nicht vergessen.
Grüß ihn zurück.
Den werde ich zurückgrüßen. Roland, ich würde gerne einmal kurz eine Schnellfragerunde machen. Ich gebe dir mal 2 Begriffe und du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum.
Ah, okay.
Popcorn, süß oder salzig?
Süß.
Ja?
Ja.
Also bist du, also im Kino gibt es immer...
I'm a sweet tooth.
Sweet, very good. Gemütlich zu Hause oder Hollywood Party?
Gemütlich zu Hause.
Stuttgart oder Los Angeles?
Los Angeles. Wettermäßig.
Ja, das kann ich verstehen. Sportbiografie lesen, weil du gerne liest, oder Sport machen?
Ich habe jetzt vor 15 Jahren habe ich angefangen, Workout zu machen. Und ich hasse es noch jeden Tag, wenn ich es machen will.
Aber was machst du für Workout? Du hast ein kleines Studio zu Hause, oder?
Ja, ich hab einen Trainer. Ohne Personal Trainer würde ich es nicht
machen. Also du brauchst jemanden, der dir in den Arsch tritt, sozusagen. Ich muss
dafür bezahlen, dass mich einer foltert.
Godzilla oder King Kong?
Godzilla.
Also übrigens auch ein sehr
interessanterer Charakter.
Ja. Hast du dir Godzilla gegen King Kong schon angeguckt?
Ja.
Und? Hättest du anders gemacht?
Das sind ja Leute, stehen dann nur rum und sehen, was da die Monster machen. Ich habe das nie verstanden.
Nee, ich fand auch, also Matthew Broderick war ein super Cast, genauso wie Hank Azaria, die fand ich super. Also auch als Kameramann, top.
Das war halt auch so ein Film, wo dann die Menschen irgendwas tun mussten.
Ja. Genau. Das wollte ich nochmal fragen. Die Inspiration, weil du es vorhin auch gesagt hast, vor allen Dingen durch unheimliche Begegnungen der dritten Art, sind ja Normalos werden in eine nicht normale Situation geschmissen. Ist das etwas, also woher ziehst du, also zum Beispiel Moonfall, ne? Liegst du dann abends, keine Ahnung, draußen auf der Terrasse, guckst den Mond an und denkst du, was wäre, wenn der Mond auf die Erde
fällt? Nee, meistens passiert das immer, dass ich irgendwo was recherchiere. Und dann bei Moonfall kann ich das genau erzählen. Da ist mir dann irgendwann mal ein Buch über, bin aufmerksam auf ein Buch geworden. Das hieß, der Titel war Who Built the Moon?
Who Built the Moon?
Achso, wow. That's like interesting. Und dann habe ich mir das bestellt, auf Kindle gelesen und habe gesagt, oh wow, there is a movie there. Und so ging es
gut. Okay, und das war sozusagen...
Das war vielleicht vor 6, 7, 8 Jahren. Ja, und dann denke ich drüber nach und dann entwickelt sich so langsam so eine Idee Und in dem Buch waren drei verschiedene, also the Moon ist ein artificially constructed object. Jetzt gibt's drei Möglichkeiten. Okay. Aliens, Gott, oder wir in der Zeitreise zurück. Und alle drei Modelle haben mir nicht gefallen. Oder Ideen oder Theorien haben mir nicht gefallen. Und dann habe ich meine eigene entwickelt.
Die jetzt in dem Film eine Rolle spielt. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Also, das ist so, als wenn du gerade mit einer schönen Eiscreme von meiner Nase hin und her wackelst und ich sie nicht essen kann. Aber deswegen bin ich umso gespannter darauf. Aber ein anderes Thema, und das finde ich, ist ja auch in The Day After Tomorrow, geht es ja auch um die Umwelt. Und das ist ja ein privates Thema auch für dich, ne? Also, sag ich mal, Nachhaltigkeit und unser Umgang damit. Bist du denn, wenn du so einen Film drehst, eigentlich ein optimistischer Mensch? Weil wenn wir uns mal angucken, was politisch und umwelttechnisch weltweit passiert, ist es ja manchmal auch extrem
frustrierend. Ich bin eigentlich ein Eternal Optimist, der sich so langsam zum Pessimist entwickelt.
Oh nein.
Ja, das ist so ganz komisch. Ich war immer so Frohnatur, was immer kommt, whatever. Und in der letzten Zeit mache ich mir richtig Sorgen, ja, um die Menschheit, um zum Beispiel habe ich erst letzte eine Dokumentation, 6 Stunden Dekumation, über QAnon gesehen. Und danach war ich völlig depressed. Weil es mehr oder weniger 30 Millionen Amerikaner glauben, dass die Demokraten sich von Babys ernähren.
Ja.
To rejuvenate themselves. Und das muss man sich mal vorstellen. Und das ist halt einfach so traurig, ja. Ich meine, es ist einfach so tiefst traurig. Und wie dann Leute wie Trump oder Roger Stone und all diese Typen das benutzen für politische, die glauben das selber nicht dran. Kann mir keiner erzählen.
Nee, aber sie nutzen die Gunst der Stunde.
Sie nutzen die Gunst der Stunde. Und das ist halt einfach. Und das führt dann halt so, zum Beispiel January 6th, Storming of the Capitol. Da fällt mir nichts mehr dazu ein. Wenn sie dann mit der Federate Flag schwingend durch die Hallen laufen.
Ja, und vor allen Dingen Menschen bedrohen und Menschen verletzen in einer Aggressivität, die nicht
nachvollziehbar ist. Vier Menschen mussten sterben. Ich meine, muss man sich mal vorstellen.
Ja. Ja, ich teile das, was du sagst. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt auch ein totaler Grundoptimist. Ich habe Respekt vor dem, was passiert. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn man mit Generationen, den 20-, 30-Jährigen spricht und auch jünger, dass die viel engagierter, offener und klarer sind. Mhm. Und dass jetzt irgendwann, was the tip of the iceberg abbricht, weil es kann ja nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben. Ja. Ne?
Ich glaube auch so, dass es so ein bisschen so die letzte, it's the last hooray of the white male American.
Genau. Und dann ist es zu Ende. Und ich glaube da fest dran.
Das wird nur so 10 Jahre gehen, so, und dann wird es plötzlich umkippen.
Ja, hoffentlich.
Hoffentlich.
Ja, also wir drücken die Daumen. Mhm. Sag mal, vermisst du denn eigentlich ab und zu nochmal deine deutsche Heimat? Oder bist du ein Weltenbürger, der sich in Los Angeles
wohlfühlt? Erstmal habe ich sehr viel Verbindung noch zu Deutschland. Ich bin Executive Producer von 2 deutschen Filmen. Ich habe viele, viele Freunde immer noch in Deutschland. Und ich habe ein Boot, das von Thailand, jetzt seit 4 oder 5 Jahren liegt es in Griechenland.
Oh, gut.
Und da lade ich jetzt immer so gemischtes Publikum ein. Das ist immer halb amerikanisch, halb deutsch. Und das ist cool, weil dann
da
passieren interessante Dinge.
Ja, aber ich finde, das ist ja toll, Menschen zusammenbringen.
Und mein Ehemann, sein bester Freund ist der Boyfriend von Christoph Zwicker. So, weißt du, so, das sind so die Verbindungen. Und die verstehen sich blendend. Die reden manchmal über FaceTime 2 Stunden lang.
Oh, Ja, hoffentlich bald wieder persönlich, ne? Ja, FaceTime, Microsoft
Teams. Ja, ja, nee, das ist so. Wir treffen uns dann halt immer auf dem Boot und dann das so was, dann ist es dann und dann. Die hören nicht auf, miteinander reden. Das ist mal betäubend.
Aber das macht auch Spaß.
Ja, ja, nee. So, von daher, ich habe auch, darf man nicht vergessen, ich habe auch hier sehr viele deutsche Freunde. Ich habe sehr wenig amerikanische Freunde, mich wundert, aber das, so ist es halt. Ich kenne sehr viele Deutsche, Franzosen, Brasilianer, aber sehr wenig, also natürlich habe ich auch ein paar amerikanische Freunde, aber die sind mehr in der Minderheit.
Ja, mein Bruder und ich haben ja auch in Los Angeles gelebt und wir hatten auch am Ende hauptsächlich Australier, Neuseeländer und Europäer, kaum Amerikaner.
Ja. Einfach so.
Aber ich glaube, Weltenbürger ist immer noch das Schönste. Ja. Wie wichtig ist dir denn Familie? Weil, wie gesagt, deine Schwester Ute ist ja dabei. Du hast ja deine kleine Filmfamilie, hast du ja auch erzählt. Ja. Du hast Cutter und Kameraleute, die du immer um dich... Also ist das etwas, was dich auch, sage ich mal, in so ein sicheres Gefüge einbettet?
Ja, deswegen machst du das. Ist aber auch halt... du musst halt auch nicht so viel reden. Wenn die dich kennen, dann wissen sie ganz genau, wenn sie aufhören müssen zu reden, weil ich da I'm doing it like this. So. Und ja, aber es ist aber auch so, dadurch, dass man viel zusammenarbeitet, entsteht so eine gewisse Filmsprache und das macht sich, aber auf der anderen Seite muss man halt auch dann irgendwann mal sagen, okay, I'm not getting new blood in. Weißt du, das musst du dann auch manchmal machen. Da müsst du so richtig so dich durchsetzen. Und aber ich bin dann meistens noch mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, immer noch befreundet. Also zum Beispiel Uli Steiger, mit dem habe ich 2 oder 3 Filme gedreht. Mit dem war ich gestern essen. Also, und da ist keine schlechte Stimmung, weil er jetzt nicht mehr mit mir zusammenarbeitet.
Weißt du? Ich glaube, dass man da auch Professionalität, also den Beruf und die private Freundschaft trennen muss, ja, ne? Und ehrlich zueinander ist. Du hast es eben gesagt, du hoffst, dass du noch lange Filme machst, das hoffe ich auch sehr. Gibt es denn da, sag ich mal, noch Dinge, die du unbedingt machen willst? Also gibt es da jemanden, mit dem du gerne mal drehen würdest? Oder gibt es so ein Pet-Project, was du die ganze Zeit mit dir rumschleppst und sagst, so jetzt, das ist das nächste Ding, was ich
reiße? Also, ich habe 2 oder 3 Projekte, die ich immer so mit mir rumschleppe. Meistens sind es entweder kleinere Filme oder halt nicht so mein, für das, was ich bekannt bin. Und dann du versuchst natürlich immer irgendwie auch Filme zu machen, die anders sind. Und ob die dann so erfolgreich sind oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich am stolzsten auf Anonymous. Und glaube, der Film hat einen Bruchteil von dem eingespielt. Die 4 Milliarden, da sind sehr, sehr wenig davon von Anonymous. Aber es war mir so ein richtiges Anliegen, diesen Film zu machen.
Da haben wir uns bei der Premiere getroffen im Sony Center in Berlin.
Ja.
Und den fand ich auch wirklich toll. Also da hast du auch mit ganz viel Herzblut drüber gesprochen. Genauso übrigens auch wie bei Stonewall, der auch, glaube ich, ein Film war, der dir ganz extrem am Herzen gelegen hat.
Absolut.
Ist das die Schönheit, sag ich mal, des Erfolges, dass du auf einem Level arbeitest seit Jahrzehnten, dass du einfach sagen kannst, ich will jetzt sowas machen wie Anonymous, ich will jetzt sowas machen wie Stonewall.
Für das musst du halt auch dann raffiniert kalkulieren. Du, zum Beispiel nach 2012 hat mich die Amy Pascal gefragt, so, was willst du next machen? Und dann habe ich gesagt, Anonymous. Und gesagt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, es ist ein Film über the Shakespeare Authorship Question und I will not use any American actor in it because it would be wrong. Und dann hat sie so gesagt, how much is it? Und dann habe ich gesagt, well, if you give me 20 million, we can make a deal. Und dann hat sie mir in dem Meeting Hand gegeben drauf. Okay, you have 20 million. Dann muss ich natürlich die anderen 6, 7, 8 noch besorgen, aber das kannst du ja locker in Deutschland machen mit Tax Break und dann ein paar Förderungen. Und dann,
aber ja. Das ist der Film, auf den du am stolzesten bist, weil der ja dir so am Herzen
lag. Ja, ich glaube, das ist so, das ist der einzige Film, wo ich so richtig, richtig sage, wow, das ist like really, really good. The Patriot.
Der lief letztens gerade wieder im Fernsehen und ich habe mir den dann auch wieder angeguckt. Ich meine, Mel Gibson zum Beispiel, wie war das? Hast du den angerufen und hast gesagt, Mel, ich habe hier einen Film und der heißt The Patriot?
Nein, das war das so ganz einfach. Das war ein Skript, das hat Sony Pictures gehört und die hatten eine Liste von 3 Schauspielern. Ich sage jetzt nicht die Schauspieler, aber Number One was Mel Gibson. Und da bin ich dann hingegangen und da haben wir den geoffert und dann hat er gesagt, oh ja, I think I'm interested. Love to meet you guys. Und dann bin ich Dean und Mark Gordon damals mit ihm essen gegangen und die erste Frage hat er gesagt, so how what will be the rating of the film? Da habe ich gesagt, it will be an R rating. Yeah, because it's a war movie and you cannot like kind of make a PG-13 movie about war. Und das hat ihm gefallen und dann hat er dann ja gesagt.
Ja, Wahnsinn. Aber das ist ja, genauso muss es ja am Ende auch sein.
Ja, aber das ist ja, und dann haben wir den Film gedreht und ich muss sagen, da wird viel Schlechtes erzählt heutzutage über Mel, aber für mich war er der perfekte Schauspieler, weil der hat ganz schnell gemerkt, dass ich genau weiß, was ich will. Ja, und war aber auch so committed zu dem Film, dass er eigentlich immer im Set war. Der ist nie in seinen Trailer gegangen. Ganz rarely.
Also er hat sich immer alles angeguckt und
mit Anruf machen mussten, weil er einfach so interessiert war, was so passiert. Und selbst sehen, wo er nicht drin war. Also muss auch, meistens Scrabble gespielt mit seiner Kostüme und Make-up-Girl. Immer so. Und einmal sich gestritten über das ist, ja, it's a word. No, it's not a word. Und ja, und das war eine super, super Erfahrung für mich, weil der war so, dem hast du gesagt, das ist, was ich will. Und kannst du maybe bei dem Schatz ans Fenster starten, weil ich will dann so gucken, wo du rausguckst und so. Und der hat es total geblickt. Der hat gesagt, ja, aber du hast okay, fine.
Gibt es denn noch jemanden, mit dem du gerne arbeiten würdest? Also, weil du hast ja im Prinzip alle großen Stars auch schon gehabt, aber gibt es einen, wo du sagst,
ja, nicht alle, ja.
Aber viele?
Ja, aber ja, ich weiß nicht, viele. Ich habe vielleicht so 10% habe ich gehabt in meinem Film. Nee, ich habe da gar keine so, ich bewundere so viele Leute von Tom Hanks manche sind ja jetzt dann auch schon so alt, dass die nicht mehr richtig so. Ich hätte so gerne mal mit Jack Nicholson was gemacht, aber der war der Patenonkel von Dean Devlin.
Oh, da hättest du ja die besten Connections gehabt, ne?
genau.
Ja, aber der hat sich ja komplett zurückgezogen. Ich glaube, dass der auch gar nichts macht, ne?
Ja, der ist he's done. It's like it doesn't want to do it.
Ja, kann man ja auch verstehen. Wir kommen so langsam zum Ende, Roland. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir sprechen, aber ich habe noch zwei so nette Fragen, zwei ABC-Fragen, nenne ich sie. Okay. Ich stelle dir eine Frage und gebe dir 3 Möglichkeiten und du sagst mir, was du gut findest. Okay. Wenn du nur noch einen Film in deinem Leben machen dürftest, welches Thema würdest du wählen? A, Krieg, B, Umwelt, C, Ungleichheit in der Gesellschaft.
C.
Ungleichheit in der Gesellschaft, Diversity. Mhm. Also das, wie hast du ja in Stonewall auch schon angefangen durchzuarbeiten. Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert? Also durch die Debatten, die es auch in den letzten Jahren gab?
Wenn man sich das so anguckt, was so in der Welt passiert, ist das Divide zwischen Reich und Arm wird immer, immer größer. Und durch Umwelt und Climate-Krise wird es noch schlimmer werden. Und dann irgendwann mal, kann da nur mal ganz einfach Syrien war ja nicht nur ein Krieg, es war eine Umweltkatastrophe. Deswegen sind 2 oder 3 Millionen Syrer nach Europa gegangen. Das hat alles geändert. Das hat alles verändert. Brexit ist nur deswegen entstanden. Es ist so diese Völkerwanderung, die in der Zukunft für uns passieren wird, ist irgendwie für mich ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, Leute verstehen nicht, dass es, wenn irgendwie eine fruchtbare Gegend plötzlich durch Dürre und durch Wassernot plötzlich unbewohnbar wird, müssen die Leute dahin gehen, wo es noch Wasser gibt oder wo es noch Essen gibt. Und das ist in unserer heutigen Zeit, führt immer zu rechtsradikal und führt zu Dingen, die, finde ich, nicht gut sind. Das heißt, aber das heißt in der Zukunft, das wird noch mehr passieren. Das wird in nicht ein paar Millionen, das wird hunderte von Millionen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das mich wirklich beschäftigt.
Ich weiß, dass du kein großer Fan bist von Superhelden. Nee. Aber trotzdem die Frage, welche Superkraft möchtest du besitzen? Die Zeit beeinflussen können, fliegen oder unter Wasser atmen?
Die Zeit beeinflussen.
Und das heißt, die Zeit beeinflussen, indem du sie anhältst oder zurückstellst?
Ich könnte wieder zurückgehen in der Zeit. I could like kind of start again. Be like kind of 25 again, you know, do like kind of movies.
Ja, wärst du gern nochmal 25 und würdest das nochmal alles mit der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast?
Ja, mit mir. Die musste ich natürlich, du darfst du ja, als wenn du die Zeit beeinflussen kannst, hast du ja das ganze Wissen.
Darfst du mitnehmen? Das ist ja das Spannende. Ja. Und dann kannst du auch mal in die Zukunft gucken, das fände ich gut.
Ja.
Mein lieber Roland, eine allerletzte Frage zum Abschluss. Welcher Filmtitel würdest du sagen, passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Fiktional, du kannst auch einen ausdenken.
Ja, aber it's like kind of, das ist jetzt schwierig.
The best is yet to come.
Ja, exactly. The best is yet to come. Nee, aber für mich irgendwie wichtig, so weiter zu arbeiten. Das ist für mich das ist für mich das Wichtigste.
Ja, das macht dir auch Spaß. Also ich meine,
was meinem Schwager gerade passiert ist, der ist verheiratet mit meiner Schwester, der konnte plötzlich vom einen Tag auf den anderen nicht mehr laufen. Und es war ein West Nile Virus und ravaged his body. Und er lernt jetzt so mühsam wieder das Gehen. Über Monate und Monate und Monate.
Ja, das sind Dinge, die man, ich glaube,
Das Leben hat immer so Überraschungen parat für einen.
Ja, und ich glaube, dass man sich immer, meine Großmutter hat immer gesagt, man muss reflektieren, also sich das angucken, was man auch Schönes erlebt hat und Dinge nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Mhm. Ne? Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Die Gesundheit, die Familie, die Freundschaft, das sind alles Dinge, die das Leben ja lebenswert machen und vor allen Dingen wissen wir ja nicht, was danach kommt.
Genau.
Ne? Also das bleibt weiter entspannt. Roland, es war mir eine große Freude. Das ist immer schön, mit dir zu sprechen. Mhm. Ich drücke dir die Daumen für alles, was da kommt. Ich freue mich sehr auf Moonfall und vor allen Dingen bleib gesund und munter. Und bis ganz, ganz bald. Tschüss, mein Lieber. Tschüss.